Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 2. November 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Pujastuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Finanzministerin Sri Mulyani fördert junge Menschen. Indonesien und Deutschland stärken die Zusammenarbeit im Bereich der Industrie 4.0. Ein Taucherteam bergt die Black Box des Flugzeugs Airline Yol T610. Hinrichtung von Tuti Tursilawati löste Protest der indonesischen Regierung aus. Verteidigungsministerium veranstaltet Indo Defense Expo und Forum 2018. Indonesien ist offizielles Partnerland für die größte Ausstellung in Europa. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati fördert kreative und produktive junge Leute, damit sie einen positiven Einfluss auf die Bevölkerung und Wirtschaft ausüben können. Die Voraussetzungen dafür sind, dass die jungen Menschen Qualität mitbringen müssen. Nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, sagte Sri Mulyani in Jakarta, dass die beste Investition für mehr Fachkräfte in Bildung und Gesundheit sei. Dies seien die Voraussetzungen, um eine junge Generation von Qualität heranzuziehen. Außerdem müsse die Regierung die Verkettung verursacht der Armut durchschneiden, damit die Kinder auf der bedürftigen Familien eine gerechte Chance auf Arbeit und Einkommen erhielten. Die Finanzministerin fügte hinzu, deshalb solle ein Budget für Bildung, Gesundheit und Soziales bereitgestellt werden, damit die junge Generation davon besser profitieren könne und außerdem einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben könne. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing am Donnerstag, den 1. November 2018, im Merdeka Palace in Jakarta den deutschen Minister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Bei der Gelegenheit wurde Präsident von dem Leiter der Indonesischen Investitionsbehörde BKPM Thomas Lembong und dem Minister für Energie und Mineralvorräte Ignatius Jonan begleitet. Nach dem Treffen erklärte Thomas Lembong vor der Presse, dass Präsident und Minister Altmaier dabei die Industrierevolution 4.0 erörterten.
Jerman sangat kuat di industrial internet atau B2B, korporat ke korporat, tapi masih lemah di yang namanya B2C, business to consumer. Nah, sementara kita kan kuat di B2C, business to consumer.
Deutschland ist sehr hervorragend im Internetindustriebereich oder B2B oder Geschäfte unter Geschäftsleute, aber noch schwach in Business to Consumer oder B2C. Inzwischen sind wir stark in B2C, da viele Online-Shop wie Tokopedia, Traveloka, Bukalapak und so weiter in Indonesien gut sich entwickeln. Minister Altmaier sagte, die beste von der Revolutionsindustrie 4.0, die künstliche Intelligenz, Maschinenintelligenz sei. Minister Altmaier ist der Meinung, die künstliche Intelligenz sei die tollste Kreation seit der Dampfmaschine vor 200 Jahren. In Zukunft werden alle Industrien die künstliche Intelligenz benutzen. Der Leiter der Indonesian Investitionsbehörde Thomas Lembong sagte, dass Präsident Joko Widodo und Minister Altmaier die Berufsbildung auch erörterten. Während Jokowis Besuch in Deutschland vor 3 Jahren wurde die Zusammenarbeit im Berufsbildungsbereich einmal diskutiert. Die Zusammenarbeit umfasst die berufliche Ausbildung und die praktischen Fähigkeiten für die Arbeiter, damit sie die Technik der Maschinen in den Industrien wie die Autoindustrie beherrschen. Die Robotertechnologie und die Automatisierung wurden auch bei dem Treffen besprochen. Ein Taucherteam konnte am 1. November die Blackbox des Flugzeugs Lion Air Jolte 610 bergen. Das Flugzeug stürzte am Montag, den 29. Oktober 2018, in die Gewässer bei Karawang West Java ab. Der Kommandant des Rettungsteams, Oberst Iswarto, sagte am 1. November in Karawang, die Blackbox sei in den Hafen von Tanjung Priok, Jakarta, gebracht und dem Nationalen Ausschuss für Transportsicherheit übergeben worden. Die Position der Blackbox sei von dem Schiff Barunajaya und dem Marineschiff Rigel entdeckt worden. Nun werde diese Blackbox untersucht. Nach einer Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara wurde die Blackbox des Flugzeugs Lion Air Jolte 610 in einer Meerestiefe von ca. 30 Meter entdeckt. Die Hinrichtung der Indonesian Gasarbeiterin Tuti Tursilawati sei der Grund, dass die Indonesische und Saudi-Arabische Regierung das Abkommen des konsularischen Informationsaustausches neu zu prüfen. Nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara sagte der Direktor für Schutz der Indonesian Staatsbürger und des Indonesian Rechts im Indonesian Außenministeriums Lalu Muhammad Iqbal am 31. Oktober 2018 in Jakarta, die Außenministerin Retno Marsudi habe bei der saudi-arabischen Regierung ihren Protest eingereicht, da die indonesische Vertretung in Saudi-Arabien über die Hinrichtung von Tuti Tursilawati vorab nicht informiert worden sei. Dieser Protest von Retno Marsudi wurde zusammen mit dem Vorschlag eingereicht, das Abkommen über den konsularischen Informationsaustausch zu überdenken. Lalu Muhammad Iqbal fuhr fort, dass Saudi-Arabien diesen Vorschlag in seine Überlegungen einbeziehen werde. Er hoffte, dass der Protest der indonesischen Regierung die saudi-arabische Regierung dazu bewegen zu können, den indonesischen Vorschlag Indonesiens ernsthaft zu überdenken. Das Indonesische Verteidigungsministerium wird die Ausstellung der Verteidigungsindustrie Indo Defense Expo und Forum 2018 veranstalten. Die Expo wird vom 7. bis 10. November 2018 im JI Expo Kemayoran Jakarta stattfindet. Die alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung ist eine Werbeaktion für Produzenten der Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstungen. Dies sagte der indonesische Verteidigungsminister Mizat. Dies sagte der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizar Riakudu auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Jakarta. Etwa 967 Aussteller aus 59 Ländern werden daran teilnehmen. Die Indon Defense Expo und Forum 2018 ist ein Teil der indonesischen Verteidigungsdiplomatie, um die Abhängigkeit zur Schaffung des Weltfriedens und Wohlstandes zu steigern. Diese Expo kann auch ein wirksames Kommunikations- und Informationsmittel, um Geschäftskontakte und Technologietransfer durchzuführen. Indonesien wird das offizielle Partnerland für die größte Industrieausstellung in Europa, Hannover Messe. Es steht in dem Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem indonesischen Industrieministerium und dem deutschen Wirtschaft- und Energieministerium. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto erklärte am Donnerstag, den 1. November 2018 in Jakarta vor der Presse, dass Indonesien das erste ASEAN-Mitgliedsland sei, das das offizielle Partnerland für diese Messe werde. Airlangga teilte dem deutschen Wirtschaft- und Energieminister Peter Altmaier dies mit, nachdem sie der Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrages zwischen dem Leiter der Industrieentwicklungs- und Forschungsagentur des Indonesischen Industrieministeriums, Ngakan Timur Antara, und dem Vorstandsvorsitzenden von Deutscher Messe AG, Jochen Kochler, bei. Minister Airlangga zufolge hat Indonesien als offizielles Partnerland die Chancen, bei der Hannover Messe im Jahr 2020 für seine Produkte zu werben. Indonesiens Mitwirkung bei der Hannover Messe ist eine der Bemühungen, um die Rolle der Industrie in der indonesischen Wirtschaft zu drängen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.319,77 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.221,32 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.213 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Migrantenproblem für Trump, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der Präsident der Vereinigten Staaten USA, Donald Trump, fühlt sich unangenehm mit der Frage der Einwanderer, die aus der zentralamerikanischen Region in die USA kommen. Obwohl die Mexiko den Überfluss von Einwanderern in die Vereinigten Staaten verhindert hat und die USA diese Mexiko-Maßnahme gewürdigt haben, hat aber Trump immer noch Truppen ins Grenzgebiet weiter entsendet. Mindestens mehr als 5.000 Soldaten, die mit scharfer Munition ausgerüstet werden, werden beauftragt, um die Grenze zu überwachen. Dies bedeutet, dass Trump keine Chance für die Einwanderer, die versuchen, illegal in die USA einzureisen, gebe. Vor allem vor der Wahlen in den USA wird Trump keinen Momentum verlieren, um zu verhindern, dass die Demokratenpartei keine viele Sitze im Parlament erhält. Trump hat den Eintritt der Einwanderer zum Hauptthema bei dieser Zwischenwahl berücksichtigt.
was Trump getan wird, ist nicht gleich mit der vorherigen Politik. Für die Einwanderer, die schon in die USA betreten haben, wird Trump eine Zeltstadt für ihr Lager errichten. Die Einwanderer werden in diesem Lager in 3 Jahren wohnen, bis die Bitte um ihres Asyl akzeptiert wird. Die Kinder, die in dieser Zeit geboren werden, werden nicht mehr automatisch den Status der US-Staatsbürgerschaft erhalten. Die Hoffnung Trumps mit dieser Politik sei, dass es keine Einwanderer mehr, die in die Vereinigten Staaten einreisen wollen, gebe. In der vorherigen Politik wurden diese Migranten bei der Asylbewerbung freigelassen. Als es eine Entscheidung gab, kamen die Migranten nicht ins Gericht. Trump wird nicht mehr dies in Kraft treten. Was Trump getan wird, ist allerdings die Priorität seiner Regierung, die durchgeführt werden muss. In diesem Fall dient diese Politik dazu, keinen Eingang für die Migranten in die USA zu öffnen. Seine Politik, um nicht direkt das Asyl zu geben, ist auch das Recht von Präsidenten Trump. Aber viele Menschen warten auf die konsequente Haltung von Präsidenten Trump in dieser Frage, damit das Schicksal von Migranten, die schon die USA betreten und das Asyl beantragt haben, deutlicher sein wird. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 2. November wie folgt. Die Niederländisch-Indonesische Rundtischkonferenz fand vom 23. August bis 2. November 1949 in Den Haag zwischen Vertretern der Niederlande, der Republik Indonesien und des BFO oder Federal Consultative Assembly statt, die verschiedene Staaten repräsentierten, die Niederländer im Indonesischen Archipel gegründet hatten. Vor dieser Konferenz fanden 3 weitere hochrangige Treffen zwischen den Niederlanden und Indonesien statt, das Linggarjati-Abkommen 1947, das Renville-Abkommen 1948 und das Rom van Rooyen-Abkommen 1949. Die Konferenz endete mit der Vereinbarung der Niederlande, die Souveränität in die Vereinigten Staaten von Indonesien zu übertragen. Während eines Militärputsches in Saigon wird der südvietnamesische Staatspräsident Ngo Dinh Diem ermordet. Am 1. November 1963 kam es daraufhin zu einem Militärputsch von ARVN-Generälen Duong Van Minh. Erst als der Präsidentenpalast umstellt war und Diems Eliteneinheiten entwaffnet waren, erklärte Diem seine Bereitschaft zu Reformen und versuchte verzweifelt und vergeblich die Unterstützung des US-Botschafters Lodz zu gewinnen. Der gab vor, sich nicht in innere Angelegenheiten Südvietnams einmischen zu können. Diem und sein jüngerer Bruder Ngo Diem nun konnten durch unterirdische Geheimgänge zunächst fliehen. Später wurden sie jedoch von Suftrupps aufgegriffen und ermordet. Am nächsten Tag fand man die beiden Leichen von Kugeln durchsiebt und verstummelt in einem Lieferwagen. Zur Entscheidung des Weißen Hauses, den Diktator Tim zu opfern, soll beigetragen haben, dass er zuletzt direkten Kontakt zu Ho Chi Minh aufnehmen wollte, um die USA aus dem vietnamesischen Bürgerkrieg hinaus zu drängen. Die amerikanische Führung drückte nach außen ihre vorgebliche Empörung über die Tötung Tims aus. Conny Saud von Saudi-Arabien wird durch einen familieninternen Putsch abgesetzt und durch seinen Halbbruder Conny Faisal ersetzt. Conny Sauds Herrschaft endete offiziell am 2. November 1964. Tags darauf ging er ins Exil. Er zog zuerst nach Genf, verkehrte in Paris sowie an der Côte d'Azur und führte weiterhin einen luxuriösen Lebensstil. Trotz seiner früheren Auseinandersetzungen mit dem ägyptischen Staatschef vollzog er eine Annäherung an Nasser und residierte in einem prunkvollen Palast in der ägyptischen Stadt Heliopolis sowie in einem großen Anwesen in der griechischen Hauptstadt Athen, wo er am 23. Dezember 1969 an Herzversagen starb. Sein Leichnam wurde an Bord einer Boeing der Saudi-Arabian Airlines nach Mekka zur Al-Haram Moschee überführt, worauf er in Riyadh in aller Stille beigesetzt wurde. Faisal gelang es, seinen Bruder zunehmend aus der Politik zu verdrängen. Im März 1964 wurde Faisal Regent und am 2. November desselben Jahres wurde Saud al-Sconi abgesetzt und Faisal sein Nachfolger. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und Norwegen vereinbarten Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, gelesen von Satyorini. Indonesien und Norwegen haben vereinbart, die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Handel und Investition zu stärken. Dies ist das Ergebnis der vierten Treffens der gemeinsamen Kommission für bilaterale Zusammenarbeit Indonesiens und Norwegens am 28. Oktober 2018 in Nusa Dua, Bali. Die Außenminister beider Länder nahmen an der Treffen teil. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, im Umweltbereich hatten die beiden Länder eine Zusammenarbeit in der Forstwirtschaft, Energie, erneuerbarer Energie erörtert. In diesem Zusammenhang sei ein gemeinsames Forum für Wirtschaft und Energie für das nächste Jahr geplant. Retno Marsudi erklärte weiter, sie werde das Forum im nächsten Jahr eröffnen, zu dem indonesischen und norwegischen Unternehmer eingeladen seien. Die Außenminister beider Länder erörterten auch den illegalen Fischfang und die Entwicklung der Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft, Maritims und Fischereiangelegenheiten. Laut Retno Marsudi sei diese Zusammenarbeit mit der Unterzeichnung des Vertrages in diesem Bereich ratifiziert worden, während der Unser Ozean Conference, Our Ocean Conference, inzwischen sagte die norwegische Außenministerin Ine Eriksen Søreide. Beiden Länder engagierten sich für eine enge Zusammenarbeit, vor allem in den Fragen der Menschenrechte, der Entwaldung sowie der maritimen Angelegenheiten. Laut Søreide habe Indonesien als Gastgeberland der OOC-Konferenz sie inspiriert und dazu gelehrten für die Gastgeberrolle Norwegens. Das Land organisiert die nächste OOC-Konferenz in 2019. Bei dem Treffen der gemeinsamen Kommission beider Länder wurde auch die Stärkung des Handels und der Wirtschaft erörtert. Søreide erklärte dazu, beide Länder stärken mit Blick auf das große Potenzial eine bessere Zusammenarbeit in diesem Bereich an. Sie fügte hinzu, Indonesien unterstütze die Verhandlungen für die umfassendes Abkommen über eine wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Indonesien und der Europäischen Freihandelszone EFTA-CEPA. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, den Strand Kawaliwu näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzschwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, Larantuka ist die Hauptstadt des Batikes aus Flores in der Provinz aus Nusa Tenggara. Sie wird auch der Vatikan von Indonesien genannt, denn hier ist auch das Zentrum von Katholiken und hier werden auch viele kirchliche Feiertage gefeiert, wie zum Beispiel Ostern. Zu den kirchlichen Feiertagen strömen auch Protestanten in die Stadt und der Ort wird zum Ziel christlicher Pilgerreisen. Diese Stadt hat eine interessante Gliederung, denn sie wurde vom Strand im Westen entlang bis zum östlichen Strand gebaut. Larantuka selbst liegt zwischen den einen Berg im Süden und dem Meer im Norden. Dadurch besitzt es ein wunderschönes Panorama. Zu der landwirtschaftlichen Schönheit der Insel zählt auch der Strand Kawaliwu. Der Strand Kawaliwu liegt in Dorf Riangkotek, dem kleinen Bezirk Lewo Lema aus Flores, etwa 17 Kilometer von der Stadt Larantuka entfernt. Sie können den Kawaliwu-Strand mit Auto in nur einer Stunde vom Stadtzentrum aus entlang der Ostküste erreichen. Der Kawaliwu-Strand hat nicht nur wunderschöne Sonnenuntergänge zu bieten, sondern auch warmes Quellwasser, das auch dem Felsen am Strand sprudelt. Von dem Strand aus können Sie einen Berg mit vielen Bäumen sehen. Überall entlang des Strandes wachsen Kokosnussbäume und das Wasser ist sehr klar und ruhig. Die Küstenlinie Kawaliwu ist nicht aus Sand oder Riffe oder Kieselsteine, sondern aus schwarzbraunen bis zu einem Meter großen Felsen. Zwischen den Felsen fließen warme Wasserrinnsale. Würde man auf dem Strand ein tiefes Loch graben, stieße man auf immer heißer werdenden Boden oder Süßwasser, das sich noch nicht mit dem Meerwasser vermischt hat. Es ist sehr angenehm, die Füße in diese warmen Löcher zu stecken. Das heiße Wasser am Strand Kawaliwu kommt vom Berg Ile oder Mandiri Padung im kleinen Bezirk Lewa Lema. Die Wärme aus den Tiefen der Erde wird kontinuierlich durch das Wasser in Richtung Strand getragen. Deshalb ist es nicht nur erholsam, sondern an diesem Strand zu schönen, sondern auch wohltuend im Rahmen Wasser zu schwimmen. Und wenn der Abend einbricht, sollte nicht vorzeitig nach Hause gegangen werden, sondern ist es sehr empfehlenswert zu warten, bis die Sonne untergegangen ist, um dem wunderschönen Naturschauspiel Kawaliwu-Strand beizuwohnen. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Strand Kawaliwu. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über Indonesien, das dritte beste beim Kulturfestival in Taiwan, Seoul, geworden ist. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Das Indonesische Team ist das beste Team beim Itaewon Global Village Festival 2018 in Seoul, Südkorea geworden. Bei diesem Festival an dem 31 Länder teilnahmen, stand Indonesia unter dem Motto Magnificent Diversity. Das Festival dauerte 2 Wochen in dem Oktober 2018 und wurde im prominentesten internationalen Bereich im Seoul abgehalten. Das Festival mit dem Thema Let's Beat Itaewon hat erfolgreich 1,4 Millionen Besucher angezogen. Die stellvertretende Leiterin der indonesischen Repräsentanz in Seoul City, Sofia Sudarma, erklärte der Stimme Indonesian RRI, dass dieses Festival am größten sei und ausländischen Gemeinschaft in Seoul und seine Umgebung sich dabei beteiligt haben. Das Auftreten Indonesien bei diesem Festival wurde zu einem Magneten. Indonesian durch die indonesische Botschaft in Seoul hat Virchi indonesische Bürger und indonesische Diaspora eingeladen, um an diesem Festival teilzunehmen. Sie zeigten indonesische kulturelle Vielfalt in einer Kulturparade. Das indonesische Team bestand aus der traditionellen Tanzgruppe Indonesian, der Indonesischen Studenten Association, dem Verband der Frauen von leitenden Beamten in der indonesischen Botschaft in Seoul und einigen regionalen Assoziationen Indonesien, wie Indonesian Migrant Worker in Südkorea. Sie tragen traditionelle Kleidung. Indonesien zeigte auch den Sabalah-Tanz aus West Sumatra und den Kelanamax-Tanz auf der Hauptbühne. Darüber hinaus wurden verschiedene Handarbeiten aus dem gesamten Archipel in den indonesischen Ständen ausgestellt. Als die drei besten Teilnehmer erhielten Indonesien dabei Bronzemedaille. Festival wurde seit 2008 von der Itaewon Tourism Area Association veranstaltet und von dem Regierungsbüro des Bezirks Yongsan in Seoul unterstützt. Das Itaewon Global Village Festival findet jeden Herbst statt und dient dazu, Südkorea als ein Land zu etablieren, in dem verschiedene kulturelle Traditionen sowohl aus Südkorea als auch aus anderen kulturellen vorgestellt und entwickelt werden. Das Festival ist auch eines des berühmtesten internationalen Feste in Seoul. Während des Festivals wurden verschiedene kulturelle Angebote auf der Bühne gezeigt. Verschiedene Arten von Musik, Tanz, Drama und einzigartigen Spielen auf der K-Pop-Bühne verwöhnten die Besucher endlos. Musik. Liebe Zuhörer, das war Dies und Das von der Stimme Indonesien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer, dear Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Provinz Jambi. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Ketimun Bungkuk. Gute Unterhaltung. Das war Ketimun Bungkuk, das von Nana Sabrina gesungen wurde. Das Lied aus Jambi wurde von Yahya Abe erstellt. Das Lied erzählt von jemandem, der mit voller Versuchung lebt. Am Ende der Lyrik von Ketimun Bungkuk erhalten die Ratschläge im Leben jedoch weder Glück noch Versuchung. Das Leben trägt sich immer. Nach der Versuchung wird das Glück kommen. Das Lied, das aus der Gegend Jambi stammt, wurde von Yahya Abe komponiert. Wir präsentieren Ihnen das andere Volkslied aus Jambi mit dem Titel Selendang Mayang. Viel Spaß beim Zuhören.
Selendang, selendang mayang, rambutnya merah sebelah.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Selendang Mayang, das von Lina Kamsan gesungen wurde. Wie bei Jambis regionalem Lied im Allgemeinen enthält die Lyrik des Lieds auch Reim, da Jambi Leute von Malayan Dulang da Jambi Leute von Malayanern beeinflusst werden. Das Lied hat eine Bedeutung für die Fähigkeit, die Pflicht zu erfüllen. Jemand, der eine Arbeit leistet, sollte also wendig und flink sein. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das folgende Lied mit dem Titel Batang Hari. Viel Spaß dabei. Das war das Lied Batanghari, das von Susi gesungen wurde. Das Lied erzählt vom Batanghari-Fluss. Der Fluss ist der längste in Sumatra und wird als touristisches Objekt in der Provinz Jambi bekannt. Das Lied beschreibt den Batanghari-Fluss, der einen ruhigen Wasserstrom hat, aber der Wasserstrom ist schwer. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen. Zum Schluss unseres Programms hören Sie nun das Lied mit dem Titel Dodoi Si Dodoi, das von Victor Hutabarat gesungen wird. Das Lied wird für Kinder vor dem Schlafengehen gesungen. Das Lied wird nicht nur vor dem Schlafengehen der Kinder gesungen, sondern auch die Angst der Mutter. Hoffentlich können Ihre Kinder hören und verstehen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied Dodoi Si Dodoi. Auf Wiederhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.